bin aufgewacht. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, dass man dann total durch den Wind ist, weil ich gemerkt habe, dieser Traum ist nicht irgendwie, gibt ja so unbedeutende Träume. Ich habe gemerkt, dieser Traum ist eine Botschaft an mich, wahrscheinlich von meiner eigenen Seele, und er hat was mit meinem Leben zu tun. Und so bin ich aufgewacht, ziemlich hier im Kopf irgendwie durcheinander. Ich musste erstmal einen Kaffee trinken und mich langsam sammeln. Ähnlich ging es auch dem König Nebukadnezar, der aufgewacht ist eines Morgens oder beziehungsweise in der Nacht, weil er einen heftigen Traum hatte. Und darum geht's heute in Daniel 2. Und ich lese den Text nicht vor, weil der ziemlich lang ist oder wäre, sondern ich erzähle den einfach und werde immer wieder mal einen Vers vorlesen. Nebukadnezar war damals der mächtigste Mann der Welt, also ähnlich wie Donald Trump, der noch der mächtigste ist, oder einer der mächtigsten zumindest. Und dieser Traum, der war so heftig, dass sein Geist erschrak. Dieser Traum hat ihn nicht losgelassen, weil Nebukadnezar wusste, der hat was mit seinem Leben zu tun. Dieser Traum hat was mit seiner Zukunft zu tun. Und Gott will ihm oder irgendeiner der Götter, die er kannte, will ihm damit was sagen. Also hat er jemanden gebraucht, der ihm diesen Traum erklärt, weil so viel er drüber nachgedacht hat, der hat es einfach nicht durchdrungen. Also, passt auf, Vers 2, der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und dann kommen die alle zusammen. Der Thronsaal ist voll lauter wichtige Menschen, verschiedenste Zukunftsexperten, verschiedenster Couleur. Und die Stimmung ist gut, die Stimmung ist bombig, bis einer dann sagt, der König lebe ewig. Und dann wollen sie von Nebukadnezar wissen, was denn sein Traum ist. Welchen Traum hattest du? Ja, Zukunftsexperten, Zukunftsforscher. Das ist ja so eine Sache, ja. Wenn wir wüssten, was in der Zukunft passiert, dann hätten wir viel Möglichkeit zu steuern. Dann hätten wir auch viel Macht. Wenn ich wüsste, was in der Zukunft passiert, dann hätte ich in dieser Woche das erste Mal in meinem Leben eine Sportwette gemacht. Ich hätte gewettet, dass Spanien gegen Deutschland 6-0 gewinnt. Und ich wäre einer der wenigen gewesen, die recht gehabt hätten, also hätte ich eine Riesensumme bekommen. Wenn ich wüsste, was in der Zukunft passiert, dann hätte ich auf irgendwelche Hersteller von, wie heißen die, Impfstoffen, BioNTech oder wie das heißt, da hätte ich Aktien gekauft. Habe ich in meinem Leben noch keine Aktien gekauft, aber da hätte ich es gemacht. Wenn wir wüssten, was in der Zukunft passieren, das ist ja heute eine ganze Branche, die sich damit beschäftigt, was wird sein, Prognosen anstellt, Rechnungen, man guckt zurück, wie war es, man guckt nach vorne. Bei der US-Wahl war das auch ganz wichtig, die Prognosen im Vorfeld, wobei man mittlerweile ja weiß, die sind sehr unzuverlässig. Wir, das ist mein erster Predigtpunkt, kennen die Zukunft nicht. Kannst eins weiterklicken, Lukas. Wir kennen die Zukunft nicht. Das ist eine ganz einfache Wahrheit. Und ich habe euch hier mal was aufgebaut. Das ist ein Deckchen. Und niemand von euch weiß, was unter dieser Decke verborgen liegt. Niemand. Wenn es jemand weiß, kriegt er 50 Euro von mir, die er danach der Gemeinde spendet. Nee, kriegt 50 Euro von mir, wer weiß, was unter dieser Decke ist. Also wer es jetzt weiß, nicht nachher, wisst das alle irgendwann. Gibt es irgendwelche Wahrsager, Weisen und Zauberer? Ihr könnt ja einfach raten. Bitte? Brotzeit, das wäre super, ja. Nee, hatte ich keine Zeit mehr, eine zu schmieren. Oh, das wäre auch schön. Eine Handkreissäge könnte ich gebrauchen. Naja, nee, ist auch nicht drunter, leider. Moment. Ach, nee. Kuscheltier. Also, jetzt, bevor ihr es erratet, mache ich mal weiter. Also, die ganzen Wahrsager und Weisen, die stehen also vor diesem Traum. Die kennen ihn nicht, sie wissen ihn nicht, sie wissen auch nicht, was die Zukunft bringt, noch nicht wissen sie es. also sag uns deinen Traum. Der König Nebukadnezar sagt, nein, mache ich nicht. Weil Nebukadnezar keine Lust drauf hat, dass er den Traum erzählt und jeder von diesen Weisen und jeder von diesen Zauberern und diesen klugen Leuten überlegt sich dann die beste Interpretation dieses Traums und präsentiert es, als wäre es die Wahrheit. Darauf hat Nebukadnezar keine Lust. Keine Prognosen, kein Platz für Spekulationen. Nebukadnezar weiß, bei diesem Traum will ich wissen, um was es geht. Und auf den Punkt will ich es wissen. Und dann sagt er zu seinen Leuten, ihr sagt mir den Traum. Die Stimmung im Thronsaal ist mittlerweile gekippt. Jeder ist still, mit großen Augen lauschen sie dem König. Ihr sagt mir den Traum. Und wenn ihr mir den Traum gesagt habt, dann sagt er mir die Deutung. Wenn nicht, dann werde ich euch und diese gesamten pseudo-weisen Menschen in diesem Land in Stücke hauen. So wie Ananas in der Dose, gestückelt. Und eure Häuser werde ich zu Schutthaufen machen. Wenn ihr mir aber den Traum sagt und die Deutung, dann werde ich euch überschütten mit Geschenken und Reichtümern. Die Stimmung bleibt sehr angespannt, bis einer es wagt, die Stimme zu erheben und sagt, König, das geht leider nicht. Niemand auf der ganzen Welt kann deinen Traum kennen. Es geht nicht. Keiner kann's. Und es gab noch nie einen König, der sowas von seinen Traumdeutern und weisen Leuten verlangt hätte. Niemand. Kannst in der Geschichte nachgucken. Nur die Götter, die können das. Nur die Götter, die können mal da drunter gucken. Da wird der König ganz zornig. Also Nebukadnezar wird jetzt schon wütend und gehässig. Und er sagt, okay, euer Schicksal ist besiegelt. Wenn niemand es kann, dann werdet ihr euer Schicksal erleben. Krass, der König nimmt seinen eigenen Traum so wichtig, dass er alle seine weisen und klugen Leute in Stücke hauen würde. Er wird die ganze Schicht von Beratern in seinem Land, die eigentlich wichtig sind für ihn, die würde er opfern. So wichtig ist ihm dieser Traum, so hat er sich in diesen Traum verbissen und so sehr muss er wissen, was da dahinter steht. Und jetzt kommt Daniel ins Spiel. Daniel und seine Freunde, sie erfahren das, sie leben ja auch so am Königshof, aber nicht wirklich direkt im Thronsaal und so. Sie erfahren das, dass da was ist, sie erfahren auch, dass es eventuell auch sie betreffen könnte mit dem Zerstückel, weil sie auch weise, gebildete Leute sind. Und was macht der Daniel? Der ist echt mutig. Der ist ein mutiger Kerl. Der informiert sich nicht bei der Putzfrau oder bei irgendeinem Diener am Hof, sondern er geht direkt zu dem obersten Leibwächter des Königs. Das ist der, der die Aufgabe hat, alle weisen Menschen im Land zu töten, also diese Ermordung zu organisieren. Zu dem obersten Henker geht Daniel hin und sagt, was ist denn da eigentlich los? Warum ist hier so ein Aufruhr? Und erzähl uns doch. Und der berichtet dann und erzählt, was Sache ist. Und dann trifft der Daniel in dem Moment eine Entscheidung. Er bittet, dass er vor den König treten darf. Der Leibwächter ist bestimmt erstmal etwas verstört und sagt dann, naja gut, das ist eine wichtige Angelegenheit, ich will dich zum König vorlassen. Und dann steht der junge Daniel, junger Kerl, Israelit, steht dann vor dem König von Babel, dem mächtigsten Mann dieser Erde, der damaligen Zeit, und sagt, gib mir eine kleine Frist. Ich werde den Vorhang lüften. Ich werde rausfinden, was da drunter steckt und was dein Traum bedeutet. Boah, so einen Mut. Warum ist dieser Mann so mutig? Weil er ganz genau weiß, wir kennen die Zukunft nicht. Wir wissen nicht, was kommt. Aber nächste Folie. Es gibt einen, der kennt die Zukunft. Und es weiß Daniel so felsenfest, dass sein Gott, nach vorne gucken kann. Für uns ist die Zukunft wie eine Wand. Wir stehen davor. Wir haben keine Ahnung, wir können es voraussagen. Ja, wir können schon sagen, so wird der Tag morgen wahrscheinlich ablaufen. Aber er könnte auch ganz anders ablaufen. Und erst merken wir das erst, wenn irgendein Einschnitt in unserem Leben da ist und wir merken, wir kommen jetzt gerade völlig aus dem Tritt. Sonst denken wir vielleicht, wir wüssten, was kommt. Wir hoffen es nur, wir planen es nur. Aber die Zukunft ist an sich wie so eine, du guckst in den Nebel, du guckst ins Nichts. Und Daniel weiß, einer kennt die Zukunft ganz genau. Weil dieser eine, der war dabei, als König Nebukadnezar geträumt hat. Dieser eine hat sogar die Regie geführt von diesem Traum. Dieser eine, nämlich sein Gott, der Gott Israels, hat ihm diesen Traum gegeben, um ihm was zu zeigen. Was machen wir damit, wenn in unserem Leben Unsicherheiten da sind? Wenn wir Entscheidungen zu treffen haben und wir wissen, eigentlich können wir es gar nicht. Weil wir zu viele Sachen annehmen müssten. Es könnte so sein, es könnte aber auch so kommen. Was machen wir damit, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die wir nicht durchschauen können und die uns irgendwie verborgen bleiben? Daniel weiß, ich kenne jemanden. Ich kenne jemanden, der weiß es. Ich kenne jemanden, der es weiß. Dieser Satz ist viel wert und er ist sehr tröstlich. Und dieser Satz kann auch ein Weg sein ins Gebet rein. Herr, du weißt es. Herr, du kennst besser als ich. Das ist oft der einzige Satz, den wir beten können, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Aber Herr, du kennst doch, du weißt doch. Dieser Satz öffnet den vier Freunden den Weg ins Gebet. Der Daniel, der will nicht alleine beten, sondern er holt seine drei mit dazu, den Asaja, den Michael und den Hanania, dankeschön. Und die vier beten zusammen. Und sie rufen den Gott des Himmels an und sagen, du weißt. Offenbare uns dieses Geheimnis. Wir wissen es nicht, wir können es nicht wissen. Du weißt, du kennst. Und dann kommt die Wende in der Geschichte. Jetzt brauchen wir die dritte Folie. Das Blatt wendet sich. Wende ist ja in unserem Leben, denken wir zumindest immer, ein Zusammentreffen glücklicher Umstände. Und dann fügt sich das so, dass sich irgendwas wendet und umdreht. Und oft ist auch so, dass wir selbst die Wende herbeiführen können, wenn wir sagen, jetzt machen wir es mal so, jetzt machen wir es mal hier, jetzt machen wir es mal da. Die Wende in dieser Geschichte passiert aber nicht im Thronsaal des Königs, sondern schon viel früher. Im Thronsaal Gottes. In diesem Räumchen, wo die vier Freunde miteinander beten. Da passiert eine Veränderung, eine große Veränderung. Nämlich die vier Freunde, oder Daniel besser gesagt, bekommt irgendwann in der Nacht, noch nicht direkt während des Gebets, oder vielleicht sind sie ja noch zusammen, aber in der Nacht irgendwann bekommt er diesen Traum geoffenbart. Die Wende passiert im Thronsaal Gottes. Ich denke immer, ich bin mitverantwortlich für diese Wende, dass sie kommt. Und oft weiß ich aber, ich kann es gar nicht. Ich kann manche Dinge nicht verändern, nicht zum Guten wenden oder muss ja nicht immer gleich zum Guten sein, aber dass eine Veränderung kommt. Und manches muss sich ändern. Aber ich kann es oft gar nicht. Es ist mir nicht möglich. Ich bin nicht fähig dazu. Aber ich kenne jemanden, der kann. Weil er weiß. Meine Verantwortung ist es, den aufzusuchen, der die Wende bringen kann. Die Predigt heute ist eine Einladung, ins Gebet zu gehen. Eine Einladung, Gott zu suchen. Eine Einladung, mit leeren Händen vor Gott zu stehen. Und zu sagen, ganz ehrlich, Gott, ich plane, ich mache viel. Ich habe viele Pläne, ich habe vielleicht auch große Pläne und ich habe vieles vor. Aber Herr, ich weiß nicht, was kommt. Was steckt denn unter dieser Decke? Was ist denn dieser Traum? Jetzt wird es gelüftet. Es ist kein Teddybär, zum Glück. sondern eine Playmobil-Figur. Das ist so ein kleiner Krieger. Der Traum, der war ziemlich heftig, weil es war ein riesiger Traum. Nebukadnezar sieht ein Standbild vor sich. Ein ganz großes Standbild, hell und glänzend und schrecklich anzuschauen. Kein Wunder, dass es dem Nebukadnezar richtig reinfährt. Und der Kopf dieses Standbildes ist aus Gold. Ein schöner, goldener Kopf. Dann guckt der Daniel weiter nach unten und sieht, Brust und Arme sind aus Silber. Also von verschiedenen Materialien zusammengefügt. Bauch und Lenden sind aus Kupfer. Beine sind aus Eisen. Und die Füße sind teils aus Ton und teils aus Eisen. Das sieht ganz komisch aus. Aber beängstigend, erschreckend. Das ist eine Figur, die hat was mit Macht zu tun, mit Stärke. Und dann passiert Folgendes. Da ist noch mehr drunter. Da kommt in diesem Traum auf einmal ein Stein, ist kein riesiger Stein, und dieser Stein fällt nach unten, so, trifft die Füße, die sind aus Ton und aus Eisen, die Füße, die zerhaut's, und dieses ganze Standbild wird irgendwie, es stürzt in sich zusammen und wird völlig zermalmt. Am Ende wird der Staub einfach verweht und da ist nichts mehr. Und dann kommt oder es wächst aus diesem Schutt ein Berg. Oder aus diesem Stein, genau, aus diesem Stein wächst dann ein Berg. Also der Stein ist dann weg. Und der Berg wächst und wächst und wächst und wird riesig groß. Das Endbild ist, da ist kein Standbild, der ist weg. Und es ist nur noch ein riesiger Berg. Und dieser Traum, der ist gewaltig, der ist wuchtig, der ist mit Bewegung, mit Zerschmettern. Und der Nebukadnezar hat zu Recht Angst und er fragt sich, was bedeutet dieser Traum? Also wir haben jetzt diese Decke gelüftet, weil Gott sie lüften kann, weil er weiß, was drunter liegt. Ich lege mal die Sachen wieder hier rüber. Was bedeutet dieser Traum? Und auch das erklärt der Daniel. Erstens, du, Nebukadnezar, bist ein gewaltiger König. Du bist der Kopf aus Gold, den du gesehen hast. Dir kann keiner was. Du bist wunderschön und wertvoll. Das schönste Reich auf dieser Welt, das hast du geschaffen, das babylonische Reich. Danach kommt ein Reich und Könige, die sind schon nicht mehr ganz so mächtig und groß wie deines. Das ist nur noch, Bronze. Zweite war Silber. Brust und Arme aus Silber. Dann kommt ein Reich, das ist so ein kupfernes Reich, auch nicht schlecht. Und dann kommt ein Reich, das sind die Beine, das ist aus Eisen. In dem Reich geht's richtig hart zu. Das ist richtig knüppelhart, wird da eingedroschen. Da gibt's keine Gnade. Und dann kommt ein Reich, das sind jetzt die Füße, das ist ein geteiltes Reich. Ton und Eisen passt eigentlich nicht zusammen. Genauso ist es in diesem Reich auch, das passt nicht zusammen. Es ist ein Reich, was ziemlich chaotisch und verworren ist und ziemlich dadurch auch ziemlich schwach und auf der anderen Seite auch ziemlich hart und Knüppel. Und dann heißt es in Vers 44, aber zur Zeit dieser Könige, und damit ist jetzt diese letzten gemeint mit Ton und Eisen, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören und es selbst wird ewig bleiben. Ja. Daniel spricht hier von diesem Berg. Und dieser Berg ist das Reich Gottes. Das wird im Daniel-Buch schon angekündigt. Das Reich Gottes kommt mit Macht und es wird auf kurz oder lang alles andere zerstören. Das ist eine deutliche Warnung an den Nebukadnezar. Junge, du bist vielleicht ein großer König und vielleicht einer der größten, der jemals gelebt hat. Aber Vorsicht, werde nicht stolz, werde nicht überheblich. Denk nicht, du wärst was Besseres. du hast deine Macht nur bekommen. Für eine gewisse Zeit geht auch wieder weg, deine Macht. Aber vergiss nie, das eigentliche Reich, was ewig bestehen bleibt, ist nicht babylonisch, sondern ist das Reich Gottes. Es ist eine deutliche Warnung, jetzt schon Ehrfurcht vor Gott zu haben, das wahrzunehmen. Da ist ein Gott, der ist größer als ich und als mein Reich. Diese Warnung, die Nebukadnezar bekommen hat, die brauchen die Mächtigen dieser Welt heute vielleicht auch mehr denn je, dass sie kapieren, wir sind hier nicht die Könige, die alles im Griff haben. Wir haben Macht auf Zeit. Wir haben Macht, um für andere Gutes zu tun, um ein Volk gut zu regieren. Und da ist aber jemand, der sein Reich aufbaut. In dieser Zeit ein Reich, was nie, nie aufhören wird. Der König ist mega begeistert, der Nebukadnezar. Jetzt nicht unbedingt von der Botschaft, aber dass er jetzt endlich das Geheimnis gelüftet ist und er macht sein Versprechen wahr. Daniel wird zu einem der obersten Weisheitsminister des Landes und die Freunde von Daniel, die werden Minister in einzelnen Regionen von Babylon. Und Daniel hat es geschafft. Er ist auf einen Schlag ganz, ganz weit oben. Ich möchte enden mit Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie, die Weisheit, ihm gegeben werden. Weisheit ist jetzt nicht Klugheit. Weisheit heißt auch nicht, dass ich die Zukunft kenne, dass ich hinter den Vorhang schauen kann und alles weiß, sondern Weisheit bedeutet, ich weiß, ich kenne den nächsten Schritt. Das ist Weisheit. Ich weiß, wohin ich jetzt gehe. Ich weiß, in welche Richtung. Mehr nicht, aber es reicht. Und mir scheint, dass wir das wieder ganz neu lernen können. Gott, um Weisheit zu fragen für den nächsten Schritt. Zu sagen, ja, du weißt doch, du kennst doch, du weißt doch, wie die Zukunft aussieht. Und du weißt auch, was mein nächster Schritt sein kann. Und wir möchten immer gerne 5 Schritte schon voraus sein oder voraus planen. Aber wie gut, wenn ich den ersten Schritt kenne. Wenn ich weiß, ob er in die Richtung geht oder ob er in die Richtung geht. Es ist Gold wert. Wir kennen die Zukunft nicht. Wir können kein Geld verdienen mit Zukunftsprognosen. Leider. Aber wir haben jemanden, der kennt. Und er weiß, und was ist das für ein Trost? Welche Kraft steckt da drin? Amen.